Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Der Rückrundenauftakt ist zumindest vom Ergebnis her geglückt. Das Transferfenster ist geschlossen und Martin Kind will den ganzen Laden jetzt alleine übernehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Und es ist die 151. Und damit steht auch fest, dass wir letztes Mal vergessen haben, uns für die 150. zu feiern. Ist aber nicht so schlimm. Feiern wir halt die 151. Ich begrüße den Lutze. Hallo Lutze.
Hallo Tobi.
Servus, hast du dich wieder aufgewärmt?
Ich habe mich wieder aufgewärmt. Ja, es war ja etwas nass kalt, würde ich es mal bezeichnen. Also ich habe ja nichts gegen Kälte, aber wenn es so nass kalt ist, dann ist das nicht so mein Wetterchen, das stimmt.
Man war schon leicht angefeuchtet, als man im Stadion war, in der Tat. Außerdem dabei der André. Moin André, du warst nicht im Stadion. Sinn. Dir ist immer noch warm.
Warm ums Herz nach diesem Spiel, toll.
Ach Gott, das Wilhelmine, ist das schön. Ist das schön. Und wenn wir den 151. Teil feiern, feiern wir auch gleichzeitig ein Jahr Tobi Krause. Moin Tobi.
Ich bin begeistert. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Männer.
Hättest du es gewusst, dass du...
Dass es ein Jahr ist? Nee, echt nicht. Ist heute auf den Tag? Nee.
Doch. Heute
auf
auch,
den Tag?
Ja, sagt zumindest die Facebook-Jahreserinnerung.
Wow.
Ja, ich war auch schwer begeistert, dass sowas da steht.
Erschrocken. Ja.
Und es war tatsächlich so, dass du heute vor einem Jahr deine erste Sendung hattest. Du weißt das bestimmt...
Also wenn die Jahre vorher zählen halt nicht. Ne? Ich bin also quasi erst ein Jahr alt jetzt.
Heute es war die Geburtstag. Stunde Null,
sagt ja, man. Ich möchte es sagen.
Und seitdem noch kein Tipp richtig.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lieber André, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Ich hätte genauso viel richtig wie du.
Also ich hatte noch keinen richtig.
So, ich dachte jetzt war richtig, war auch nicht richtig jetzt. Nee, ich habe einen, das weiß ich sicher.
Oh, ich könnte das recherchieren, habe ich jetzt aber gar keine Lust zu, vor allem nicht live in der Sendung.
Lohnt auch nicht.
Ich würde sagen, am meisten habe ich richtig getippt, weil ich natürlich auch den allergrößten, das allergrößte Fachwissen habe von Hannover 96.
So. Du hättest es einfach stehen lassen müssen, als du den allergrößten gesagt hast. Das war es eigentlich schon gut.
Okay, schneide ich hinterher raus. Fällt keinem mehr auf. Tobi, das war damals die 110. Sendung und es war mit Lutze.
Und mit, auf jeden Fall und Hans.
Und mit Kai und ohne Hans.
Ohne Hans, ja,
ohne Hans.
Mich so verhauen.
Hier steht ja, ohne Hans, ja. Und es war die Sendung, natürlich wie dieses Mal auch, zum geschlossenen Transferfenster. Und Marcelo Antonio Guerres Filho, oder wie auch immer er richtig ausgesprochen wird, hat getauscht mit Milosevic. Das war vor einem Jahr.
Wow. Oder wir waren noch voller Hoffnung, dass wir das mal halt schaffen, oder?
Ja, und das war, da hat man Thomas Schaaf gerade uns alle, oder ihr hattet euch alle in Thomas Schaaf verliebt, falls ihr euch dunkel erinnern könnt. War das eine schöne Zeit. Hätte ich Zeit gehabt heute, hätte ich mir die Sendung nochmal komplett angehört und dir die eine oder andere Geschichte von damals noch aufs Brot geschmiert.
Bitte gerne, hätte ich das gewusst. Ja, war es ja nicht zum Glück.
Habe ich Gott sei Dank nicht. Wir wollen ja auch nicht die alten Sachen auskramen. Wir wollen auch nicht darüber sprechen, dass ihr letzte Woche kritisiert worden seid, André und Tobi.
Oh, ob eurer, hat das gewagt?
In diesen Social-Media-Sachen, ob eurer großen Euphorie.
Teufelzeug.
Ja.
Wer ist denn Spitzenreiter seitdem?
Ja, nee, ich glaube, es ging mehr so um die Sachen...
ja, Top 8, ich wurde, glaube ich, angefangen.
Top 8, ne? Top 8 war einmal ja, so...
Ja, Top 8 bis 10 bleibe ich bei, ist so. 96 nicht, jetzt müssen wir uns davon nicht kleiner machen. Wir sind von der Wirtschaftskraft und alles gesehen. Und bitte, jetzt, wenn unser aller Martin jetzt ganz übernimmt, was meint ihr, was dann los ist hier? Dann geht's aber steil bergauf.
Tobi kann das teasern, da sprechen wir gleich noch drüber, würde ich sagen. es wird, ist ja wieder so ein Thema, was keiner richtig versteht, aber wir können es ja trotzdem versuchen. Jetzt sprechen wir erstmal über das Spiel gegen Kaiserslautern. 1-0 gewonnen. Lutze hat es gesagt, es war kalt, es war bäh. Und ich fand, es fing ganz gut an, Lutze. Du hast es ja wahrscheinlich besser gesehen als ich. Aus dem Süden ist das immer so ein bisschen doof, wenn da im Norden die Sachen passieren. Aber wir hatten einen schönen Freistoß von Pripp. Und dann hatte, ich glaube, Felix Klaus noch eine Riesenchance, als er frei steht. Das war recht verheißungsvoll, oder?
Ja, die ersten Minuten... fing ganz gut an, habe ich auch so gedacht, oh ja, die sind ja, machen schönen Druck, haben sogar diese beiden Chancen, die du gerade beschrieben hast und die drängen jetzt unbedingt auf das Tor und ja, wenn man erstmal ein Tor hat, habe ich so gedacht, dann müsste es ja eigentlich laufen, aber ja, wir haben in den ersten 10 Minuten, sage ich jetzt mal, das Tor nicht gemacht und dann ja, zeigten sich dann doch schon die ersten Unzulänglichkeiten, sage ich jetzt mal. Die Kaiserslauterner kamen dann auch zu ihren Chancen, da habe ich so gedacht, oh, was wird das hier heute? Also die erste Halbzeit insgesamt hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
Tobi, was ist denn da passiert? Also, dass Lautern so viel auf einmal vom Spiel hatte.
Das ist eine berechtigte Frage.
Deshalb stelle ich sie.
Das, natürlich, kein anderer kann das so gut wie du. Aber ja, ich weiß auch nicht, was woran es gelegen hat. Manche waren auch, glaube ich, übermotiviert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Bei dem einen war es ganz positiv, nämlich Uffe Beck. Der war wirklich heiß wie Frittenfett und hat ja auch ein gutes Spiel gemacht. Aber ich fand, in der Defensive haben wir zum Teil abenteuerlich agiert. Wenn dann der eine Innenverteidiger an der Mittellinie versucht, den Gegner zu stellen, das nicht schafft, und der zweite nur einen Meter dahinter versucht zu kommen und es auch nicht schafft, dann stehen wir hinten natürlich relativ blank. So dass dann die Außenverteidiger einrücken mussten und eigentlich dann 1-1 verteidigt haben. Das war ein bisschen wild zum Teil. Und wenn Lautern das ein klein wenig mehr clever ausgespielt hätte oder eine höhere Qualität hätte in der Offensive, dann hätten wir da auch durchaus 1-2 Tore kassieren können. Wobei man sagen muss, hätten wir ein Hinspiel auch, und da war es ja noch deutlicher. Aber auch so hatten sie ihre Chancen, und ich fand, es war ein bisschen nachlässig, was 96 da gezeigt hat. So ist halt, hatte manchmal das Gefühl, einmal die Übermotiviertheit auf der anderen Seite, aber auch, ja, nur den geringsten Aufwand da zu zeigen. Das war ganz komisch irgendwie. Ich kam da nicht, wurde da nicht ganz so schlau.
André, hast du es auch so gesehen, dass der Aufwand, der betrieben wurde, eher minimal gehalten wurde, oder war es eher limitierte spielerische Fähigkeit bzw. individuelle Fehler, die dann zu diesen Chancen geführt haben?
Von Kaiserslautern waren das individuelle Fehler, gerade der beiden Innenverteidiger. Aber ich sag mal, jetzt aus Hannover Sicht gesprochen, es ist auch schwierig gegen so eine Mannschaft. Das Wetter, hat der Lutze gerade betreffend geschrieben, war jetzt nicht so, dass man da Spaß dran hat, da irgendwie noch arbeiten zu müssen auf dem Rasen. Der Rasen war ja auch weniger Rasen als Rasen. Also das war ja nichts, das war ganz, ganz übel. Das war ein richtiges Kampfspiel, ein richtiges Sauwetterspiel, und da ist es halt auch schwierig, gerade gegen so eine Mannschaft wie Kaiserslautern, die ja mit einem neuen Trainer vielleicht auch ein bisschen neue Motivation, neuen Schwung in die ganze Sache rein will, das auch gar nicht so schlecht macht. Bei Hannover viele Umstellungen, gerade in der Offensive auch. Da kann dann mal so eine erste Halbzeit bei rumkommen. Wichtig ist ja nur, was am Ende unterm Strich steht. Das war jetzt erste Halbzeit noch nicht genug, aber am Ende nach 90 Minuten war es völlig ausreichend. Und da kann man jetzt auch nicht so unzufrieden sein. Also ganz ehrlich, Kaiserslautern war jetzt nicht bockstark. Und Hannover hatte das Spiel eigentlich im Griff, fand ich. Es gab zwei, drei gute Chancen von Kaiserslautern, das ist aber halt so. Aber ansonsten jetzt mal ferner vom Ergebnis. Also ein Sieg Kaiserslautern wäre hoch unverdient gewesen.
Siehst du das auch so entspannt, Lutze? Fandst du Lautern auch so, wie André es gerade beschrieben hat?
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Kaiserslautern da ein bisschen cleverer gewesen wäre, gerade im Abschluss, also beziehungsweise die hatten immer vielversprechende Aktionen, nur der Abschluss war dann immer halt schwach. Das muss man ganz einfach sagen. Sie haben halt ihre Chancen, die sich doch, finde ich, reichlich geboten haben, einfach, ja, man muss schon fast sagen, kläglich vergeben. Und wenn du da ein bisschen besseren Gegner gehabt hättest, was die Chancenauswertung angeht, und die machen da das Tor, dann weiß ich nicht so richtig. Also ich fand unseren Sieg, ehrlich gesagt, ein bisschen glücklich. Also ein Sieg Kaiserslautern wäre jetzt auch übertrieben gewesen, aber ich glaube, wir hätten uns auch nicht beklagen können, wenn es einfach unentschieden gewesen wäre, weil die Chancen, die Kaiserslautern dann doch hatte, fand ich doch schon erschreckend viele, muss ich sagen. Und was hatten wir noch für Chancen? Also so richtig dolle fallen mir jetzt irgendwie nicht mehr ein, die wir da irgendwie hatten.
Ja, in der Tat. Tobi, ich erinnere mich selten an Tweets von mir selber, weil ich das dann doch immer irgendwie nicht so ganz hellwach bin, wenn ich twittere, ihr werdet das wissen. Aber tatsächlich erinnere ich mich an einen Tweet von mir beim Hinspiel, was ja nun unser erstes Zweitligaspiel seit langer, langer Zeit war. Und da habe ich, ich glaube, so nach wenigen Minuten bereits geschrieben, gegen den Bundesligisten würdest du jetzt 2-0 zurücklegen. Das war ja in dem Spiel auch so, dass gerade Czauner da einen Bombentag hatte und die eine oder andere Szene wirklich grandios geklärt hat. Das war gestern auch so ein bisschen so, oder? Gegen so einen Bundesligisten hätte, glaube ich, richtig alt ausgesehen. Ja, gegen eine abgezockte Mannschaft.
Absolut, absolut. Du warst hinten viel zu offen in meinen Augen. Und deswegen hättest du meines Erachtens auf jeden Fall gegen viele Bundesligisten da mindestens ein Tor kassiert, und dann hättest du halt nicht gewonnen. Aber letztendlich ist es egal. Also lass uns die Rückrunde so angehen, dass wir jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Wenn wir es gewinnen, sind wir doch zufrieden. Dass sich am Kader grundsätzlich etwas ändern muss, sollte man den Aufstieg schaffen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht mal wenigstens versucht haben, auch den Außenverteidigerpositionen noch was nachzulegen. Wobei die waren jetzt gestern nicht unbedingt die Schwachpunkte. Das war für mich eher die Innenverteidigung, aber da war es ich werde, wie gesagt, aus 96 gestern nicht schlau. System habe ich nicht erkannt, auch wenn ich gerade sagte, wollen wir nicht meckern, aber System habe ich nicht erkannt. Eine große Idee im Spiel war da auch nicht zu erkennen. Letzten Endes war das Tor individuelle Klasse. Und das ist eigentlich ein bisschen dünn, aber wenn du gewinnst, ja mein Gott, dann ist doch alles gut.
Das war schon fast ein Konter, das Tor. Da sind wir dann jetzt auch gleich bei 49. Minute.
Ja, hast du recht.
Also Lautern mit argen Problemen in der Rückwärtsbewegung, da ist Bakalorz, hat das sehr schön gemacht und auch den Pass dann auf Uffe grandios fast schon gespielt, der dann den Ball nicht in die Mitte gespielt hat, André, sondern das selber gemacht hat. Das Ergebnis gibt ihm recht, oder? Siehst du das anders weiterhin?
Nein, ich habe das noch nie anders gesehen. Ich habe nur gesagt, normalerweise muss er den abspielen, weil natürlich der Füllkrug war es, der mitgelaufen ist, der steht natürlich dann völlig blank, der kann ja quasi, gut, aber wenn er den macht, macht er den. Wenn ein Stürmer den macht, dafür ist er Stürmer, dann ist das doch in Ordnung. Wenn er den nicht macht, wenn er den an die Latte ballert oder sonst was, ja, dann wäre natürlich was los gewesen. Aber so, mein Gott, das Ding ist drin, da freue ich mich, da fange ich doch nicht an, ihm zu erklären, dass er den Ball nochmal querlegen sollte. Man hat das aber ganz, ganz schön aus dieser Kameraperspektive, die so leicht von oben kam, gesehen. Also wenn er den rüberlegt, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber er hat ihn gemacht, deswegen wollen wir doch da nicht motzen. Aber ich habe deine Einschätzung, teile ich nicht, Tobi. Und zwar, du hast eben gesagt, dass, oder andersrum formuliert, Hannover 96 hat mit Dusel das Spiel gewonnen. Und Dusel ist ja auch eine Art von Klasse, wenn man immer Dusel hat. Wir haben das ganze Jahr über solche Spiele immer gewonnen. Wir haben immer die knappen Dinger, wo wir dann gesagt haben, oh Gott, Herr Jemine, Kaiserslautern Hinspiel oder Fürth in der Hinrunde und so weiter, haben wir alle Spiele gewonnen und haben gesagt, hoffentlich hält das mit dem Glück. Und es scheint zu halten. Es scheint eine Konstante in unserem Spiel zu sein, dass wir auch, ich sag mal, auf Augenhöhe oder wenn wir nicht gut drauf sind, trotzdem die Spiele gewinnen. Stuttgart jetzt nochmal so als Beispiel. Und ganz ehrlich, dann ist das auch eine Qualität. Dann kann man darauf auch setzen und dann brauche ich auch nicht die großartige Taktik und den großartigen Plan, den man da erkennen muss. Es scheint so zu sein, dass Hannover 96 in der Lage ist, diese Spiele zu gewinnen. Und dann steigst du halt am Ende auf. Wie heißt es so schön? Im Sinne einer klasse Mannschaft.
Ja, aber kann man sich darauf verlassen, André?
Ja, eine ganze Hinrunde lang konnten wir das. Die Rückrunde beginnt quasi genauso. Was haben wir denn noch? Wenn wir uns auf das Glück nicht mehr verlassen können, dann wird es aber ein bisschen dunkel. Deswegen verlassen wir uns auch da weiterhin drauf, dass das so läuft wie bisher und dann steigen wir auch auf.
Also ich persönlich würde mich ja lieber auf druckvolles Spiel mit vielen herausgearbeiteten Chancen verlassen. Fände ich viel cooler. Aber gut, das ist vielleicht auch nur mein eigenes Empfinden. Es gab dann noch diesen Elfmeter, also das war ja eigentlich dann doch kein Elfmeter, oder war es einer? Ich weiß es nicht. Ich stand in der Südkurve und da hatte ich relativ guten Blick drauf und habe sofort gesagt, das war Bayer gespielt. Das war natürlich auch mein 96-Herz, was da in mir pochte. Die Leute vorm Fernseher, Lutze wird es ja wahrscheinlich gar nicht gesehen haben von da, wo er sitzt. Genau. War es jetzt Elfmeter oder war es kein Elfmeter? Tobi.
Es war zumindest nicht beigespielt, weil er den Ball nicht trifft. Also wir meinen die Szene von Sorg, ja?
Von Sorg, genau, wo er so da im Strafraum genau,
so... Wo er den Fuß so ein bisschen stehen lässt und der Lauterer drüber fällt. Ja, also ich finde, also einen Ball trifft er aber nicht, das müssen wir ganz klar sagen. Ja?
Ist das so?
Aber er trifft, ja, ich habe die Szene jetzt ganz falsch noch in Erinnerung. Ich meine, dass er einen Ball nicht trifft, der Ball ist ja schon vorbei, oder nicht? Und der Spieler von Kaiserslautern, ich weiß auch jetzt gar nicht, wer es war, ich kenne von denen aber auch keinen, von daher ist das nicht weiter dramatisch, dass ich nicht weiß, wer es war, der versucht so ein bisschen einzufädeln bei Sorg, der seinen Fuß da halt noch stehen hat, aber das ist gar nichts, überhaupt nicht. Nee. Also mal im Mittelfeld pfeifst du das, das ist überhaupt nichts.
Kein Elfmeter?
Nein, nichts, gar nichts, kein Foul.
Gut, dann wollen wir da auch gar nicht mehr draus machen als nötig.
Frag doch mal den André.
Nee, den André, den frage ich jetzt was anderes. Nee, erst frage ich den Lutze was. Lutze, nach dem Tor, wie das immer so ist, der Fan denkt, jetzt wird das ein Selbstgänger hier, das schaukeln wir nach Hause, legen noch ein zweites nach. Alle Kombi-Wetten mit minus 1,5 Toren gehen locker durch. Und dann passiert genau das Gegenteil. Ich habe irgendwo einen Bericht gelesen, da war von Einbahnstraßenfußball Lautern auf unser Tor die Rede. Teilst du das und was war da los?
Ja, also ich muss sogar sagen, also direkt im Anschluss an unser Tor, wir hatten uns noch gar nicht wieder beruhigt und waren gerade wieder am Hinsetzen von der Jubelorgie bei uns da auf der Westseite. Der direkte Gegenstoß war ja, glaube ich, schon eine größere Chance. Zumindest war es ja ziemlich brenzlig, habe ich jedenfalls so empfunden. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dann kamen auch irgendwie noch weitere Chancen. Lattenschuss, glaube ich, von Christoph Moritz war dabei. Dann waren noch, wie gesagt, ein paar andere Chancen, wo die Lauterer, wenn sie ein bisschen cleverer gewesen wären, auch vielleicht das Tor gemacht hätten. Aber was soll's? Ich meine, im Endeffekt, sie haben es nicht gemacht. Ich teile ja auch ein bisschen die Einsicht, wenn der Gegner die Tore nicht macht, gut, dann muss man sich auch nicht für rechtfertigen, wenn man dann gewinnt. Wir selber hatten keine größeren Chancen. Also wie gesagt, ich kann mich nicht groß dran erinnern in der zweiten Halbzeit. Auch zum Ende hin haben wir dann irgendwie, tja, hatte ich so den Eindruck, nur noch die Bälle eigentlich weggebolzt. Tja, weiß ich nicht, ob man das nicht ein bisschen anders dann noch machen kann. Aber okay, wir haben gewonnen, ich bin zufrieden und es war ja auch erst das erste Spiel.
Es war definitiv erst das erste Spiel und wir haben ja in einer Besetzung zusammengespielt da vorne, die wir diese Saison noch gar nicht hatten und dementsprechend dann halt auch noch nie hatten. Das hat man schon ein bisschen gemerkt, Tobi, ne? Also
Uffe... Ja, guck mal, Füllkrug kein Torschuss, Herr Harnik kein Torschuss, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Fühlte völlig, beide waren völlig in der Luft, mussten sich auch die Bälle mal auf den Außen holen und wollten dann in die Mitte flanken, wo natürlich sie selber gefehlt haben. Uffe hatte, glaube ich, 2 Torschüsse, einer war drin. Das war nach vorne wirklich... Ja, also armselig finde ich jetzt ein bisschen sehr hart, aber äußerst dürftig.
Mit Verbesserungspotenzial.
Nee, äußerst dürftig. Mir ist mit Verbesserungspotenzial viel zu freundlich.
Okay.
Also hat Klaus, glaube ich, auch einen Torschuss oder so, aber wenn du insgesamt irgendwie 4, 5 Torschüsse bringst im Heimspiel, das ist zu dünn. Echt.
Ja, also hier steht 2 für Strandberg, 2 für Klaus, 2 für Baccalaut, 2 für Pripp und 2 für Uffe. Da sind dann tatsächlich alle die sich ernsthaft Stürmer nennen, sind da nicht aufgeführt. Das ja, trifft die Sache wohl ganz gut. Ich habe ja wie immer das goldene Näschen gehabt zur Halbzeit, habe gesagt, nimm bloß den Uffe raus zur Halbzeit. Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen im Nachhinein betrachtet. Habe ich auch direkt bei Twitter zugegeben, dass man da jetzt gerne auf mir rumhacken kann. Stattdessen hat der Trainer natürlich trotzdem gewechselt und das erste Mal nach 69 Minuten Karaman für Füllkrug, dann 82. Sobjörg für Harnik und dann gab es den Saarland-Rennbasé Uffe Becktausch in der 90. zum Applaus abholen. Mit dem, was jetzt gesagt wurde, das sind Wechsel, die man durchaus verstehen und vertreten kann, André, oder?
Ja, ja. Wir schimpfen ja sonst immer über die Wechsel oder wir haben große Fragezeichen, ob der Wechsel, die da getätigt werden, die Wechsel jetzt im Spiel, fand ich irgendwie nachvollziehbar, dass das ja. Ich würde dann nochmal gerne einen Schritt zurückgehen. Ich bin über die Startaufstellung arg verwundert gewesen. Wir haben das ja in der letzten Sitzung hier, in der 150. schon mal hier thematisiert. Da hatten wir ja auch wilde Verschwörungstheorien, was die Aufstellung angehen könnte, geäußert. Aber das hat ja unsere kühnsten Träume quasi über den Haufen geworfen, wie Stendel aufgestellt hat. Jetzt kann man sagen, das war mutig oder mit Näschen oder wie auch immer. Aber da muss ich schon sagen, also es hat am Ende geklappt. Aber wir sind nicht schlauer geworden. Der Fossum, was ist jetzt mit dem? Der Füllkrug, was ist jetzt mit dem? Uffe Beck, was ist mit dem? Gut, der hat da sein Tor gemacht, den kann man im nächsten Mal locker wieder bringen, beziehungsweise man kann nicht mehr locker auf die Bank setzen. Aber bei allen anderen, da möchte ich doch schon mal sehen, wie das im nächsten Spiel denn aussieht, gerade auch auswärts. Also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, Stendel hat sich das nicht sehr einfach gemacht für die nächsten 2, 3 Spiele.
Was hatte ich denn
dabei? Fossum hat das gezeigt, was ich letzte Woche gesagt habe. Das reicht einfach nicht.
Aber wenn er Startelf spielt...
Körperliches Spiel ist nicht seins, ne? Überhaupt nicht. Der eigentlich kann der so viel am Ball, das ist so traurig. Aber wenn dem Leute auf die Füße stehen und wenn der keinen Platz hat, dann geht das komplett in die Hose. Pässe über 5 Meter zum Gegner und all diese Geschichten. Das war schon gruselig, ne?
Fandst du?
Ja, fand ich schon, ihr nicht?
Also ich fand natürlich...
Lutze sagte auch mal was.
Das hier, ja, der, also ich muss zugeben, von den beiden Sechsern ganz klar deutlich auffälliger, nicht nur wegen seinem Pass, auch überhaupt über so im Spiel wesentlich auffälliger Baccalaut. Also Fossum habe ich fast kaum wahrgenommen und wenn ich ihn mal wahrgenommen habe, hat er tatsächlich immer wieder irgendwie einen Zweikampf verloren. Also es ist so. Also ich muss auch sagen, das war nicht das Spiel für ihn. Also das, aber welche Spiele will er denn haben? Also ich weiß es nicht. Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht von ihm.
Also ich fand ihn auch nicht so mega dolle, fand Baccalaut natürlich besser, präsenter, aber weiß nicht. Ich fand jetzt nicht so, dass er da stark abgefallen wäre in der Mannschaft. Also da habe ich
irgendwie. Ja, gut, aber Tobi, guck mal, wenn du sagst, der ist nicht stark abgefallen und du bist jetzt der Daniel Stendel, was machst du denn nächste Woche? Lässt du Fossum wieder spielen? Was ist mit Füllkrug? Den hast du jetzt im Startelf, ob das jetzt eine Chance ist oder weil du ihn als besten Spieler gesehen hast, ist jetzt erstmal egal. Du hast ihn spielen lassen, den Füllkrug. Hat er dieses Vertrauen gerechtfertigt? Stellst du ihn im nächsten Spiel wieder auf? Oder nimmst du ihm das Vertrauen, was du ihm jetzt erstmal vielleicht leicht wieder aufgebaut hast und den direkt wieder auf die Bank setzt? Wir haben über Sobich gesprochen und Karaman. Die sitzen ja auch nicht auf der Bank und denken sich, Mensch du, das macht aber Spaß hier bei dem Wetter auf der Bank zu sitzen. Und dann gucken die sich den Füllkrug da an. Also ich finde das ganz, ganz schwierig.
Aber das Problem hätte es ja auch gehabt, wenn du andersrum aufgestellt hättest, wenn du Karaman aufgestellt hättest und der hätte nicht gut gespielt. Das ist ja. Aber
wenn du Karaman aufgestellt hättest, der hat doch die ganze Hinrunde gespielt.
Ja, schon klar. Also du hast ja zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, was machen wir mit Fossum nächste Woche? Schmiedebach wird ja vermutlich nicht wiederkommen zum Leidwesen von Hans. Deshalb gibt es nur eigentlich eine Alternative dazu, das ist Sané nach vorne zu holen, das ist möglich, wenn Anton wieder spielt. Anton soll spielen. So. Das heißt, da kann der Trainer sich überlegen, ruppe ich da hinten was drin rum in der Verteidigung oder lasse ich das alles so, wie es ist.
Ja, oder macht's wie in der Wintervorbereitung Sorg auf die 6 und den Anton nach hinten. Auf die Rechtsverteidigerposition.
Ja.
Du musst Sané nicht vorziehen. Du kannst auch den Sorg hinstellen.
Aber.
Und kannst dann, da macht er weniger kaputt, ey. Du kannst dann den Anton rechts hinten spielen lassen. Karaman bringst du natürlich für Füllkrug, weil du nicht mit zwei Stürmern spielen wirst in Fürth. Ja, haben wir's da schon.
Ich bin der Meinung, dass, Anton auf rechter Verteidiger nicht gut aufgehoben ist. Der gefällt mir in der Innenverteidigung viel, viel besser. Ihr habt es ja, ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer von euch hat es vorhin auch schon angesprochen. Die Außenverteidiger waren eher nicht das Problem gestern. Vorgestern war es sogar schon.
Das stimmt, aber trotzdem wird da, also was willst du sonst machen? Anton in die Innenverteidigung für wen? Für Sané?
Für Sahne. Sahne nach vorne. Also nicht nach ganz vorne, da läuft er dann von alleine schon hin.
Will er aber nicht. Schindler sagt jedes Mal, für ihn ist Sané Innenverteidiger.
Ja.
Dann wird er auch da spielen.
Ja, das muss man mal sehen. Also Strandberg hat jetzt auch wenig Gründe gegeben, ihn zu loben. Trotz allem, weiß ich nicht, ist glaube ich keine gute Idee, ihn da hinten rauszunehmen. Es ist eine Aufgabe, die der Trainer jetzt gestellt gekriegt hat. Da bin ich mal gespannt, wie er es löst. Und wir können hier wahrscheinlich 4 Stunden Podcast machen und drüber diskutieren, wie er das löst. Am Ende lässt er sich was ganz Neues einfallen. Oder
spielt. Ja, dazu noch ein Hinweis. Ich finde es befremdlich, vorsichtig ausgedrückt, dass nach der Rückrunde, also nach der Hinrunde und der Vorbereitung, Edgar Pripp unser neuer Starting Linksverteidiger plus Kapitän ist. Also dass er Kapitän ist, ist ja klar, aber wenn Schmiede fehlt, aber und Anton, aber dass er jetzt auch noch also quasi der Albonotz auf der Bank sich festgespielt hat auf der Bank, das überrascht mich und das erfreut mich nicht.
Ja, das lassen wir mal so stehen und sprechen gleich noch ein bisschen weiter.
2 Teams, 3 Tage, 1 Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus der Fraport Arena in Frankfurt. Wenn sich Deutschland gegen Belgien stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 3. bis 5. Februar. Freitag ab 14 und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr. Vom 1. bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu 3x2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach. Und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de mit André, Tobi und Lutze. Meine Fresse, gar nicht so einfach alles. Uffe, Lutze, Mann des Tages?
Auf jeden Fall mit weitem Abstand der Mann des Tages. Ich habe von der ersten Sekunde an gespürt, der war richtig heiß. Der hat sich gefreut, dass er nach, ich glaube, 9 Monaten oder was er verletzt war, dass er endlich mal wieder spielt, dass er sogar in der Startelf steht. Der hat richtig Bock gehabt und der hat richtig sich engagiert und hat hat alles gegeben, hat ja auch ein paar schöne, ich sag mal, den einen Verteidiger hat er ja auch ein, zwei Mal schön versetzt, schön sich auf den Boden legen lassen. Der hat einfach vor Spielfreude gestrotzt und berechtigterweise bin ich dann natürlich auch aufgestanden, als er in der 90. Minute ausgewechselt wurde, war absolut mit Abstand der beste Mann.
Bei der Szene, die Lutze gerade sagte, war ich Gott froh, dass dieser eine Clown, der immer Football kommentiert, jetzt in Amerika ist und nicht zufällig auf Sky da irgendwas von Hannover kommentiert, der wäre völlig ausgerastet.
Das war aber wirklich witzig, das war genau vor meinen Augen. Ja, wir haben wirklich gelacht, weil er den echt vernascht hat, ne? Das war, ja.
Ja.
Das war wirklich cool. Hat Spaß gemacht.
Stark.
Auf der anderen Seite stand Klaus Tobi und den fand ich gar nicht so cool. Der hat ja so eine wirklich positive Hinrunde gespielt. Davon ist jetzt aktuell nicht so viel gesehen. Na, denkt ihr den Satz einfach selber?
Ich denk mir den Rest des Satzes. Ja, geh ich mit dir völlig konform. Das habe ich genauso gesehen. Ich war auch ein bisschen, ja gut, erschrocken. Aber ne, ich fand, auch wo ist der Klaus der Hinrunde, der vor Spielwitz strotzte, vor Einsatzwillen die Linie rauf und runter. Nee, das war auch zu wenig. Aber Lütze hat es ja richtigerweise gesagt, das erste Spiel war man nicht im Stab brechen. Oh, da ruft Stendl an, der beschwert sich gerade schon. Wir reden. Großartig, das ist ein
Jubiläum. Grüß deine Mutter, ne?
Also Klaus war mal nicht so begeistert, aber
Klaus war nicht so doll.
Wir sind uns ja auch alle einig, dass das jetzt nur erstmal ein Spiel war, gar keine Frage. Ne? Und dass Klaus so viel gezeigt hat, dass man auch davon ausgehen kann, dass da vielleicht noch mal ein bisschen wieder was kommt. Also wir wollen das jetzt nicht alle schwarz malen, aber wir wollen das Spiel von gestern betrachten und da muss halt dann auch sowas besprochen werden. Kann man, André, sagen, es ist einfach unfassbar wichtig, die dreckigen Spiele zu gewinnen und da mit steigst du dann auf?
Ich denke, dass man sagen kann, dass das ein Elfmeter von Sorg war, weil er ihn am Fuß trifft. Dementsprechend hätte ich den natürlich gegeben. Nee, warte, wie war die Frage? Nein, klar. Dreckiges Spiel, die musst du gewinnen, um aufzusteigen. Wenn ich weiß nicht, wer von euch zufällig St. Pauli geguckt hat gegen Stuttgart oder auch nur in Auszügen. Exakt das Gleiche. St. Pauli auf Augenhöhe, nötig da Stuttgart echt bis ins Tiefste zu gehen und dann gewinnen die halt glücklich mit einem Tor in der Tralala 80. Das sind die Spiele, die sind wichtig, die gewinnst du. Es gab eine Mannschaft, die hat an diesem Wochenende so ein Spiel nicht gewonnen und zack, bumm, sind die
direkt... Die hätte ja verlieren müssen. Das war ja ganz bitter, der blöde Ausgleich da mit dem Schlusspfiff, das war wohl unmöglich, du. Okay, aber lassen wir es.
Blöde war das.
Beides Auswärtsspiele, ne? Das weiß der andere natürlich nicht. aber das waren beides Auswärtsspiele. Also Stuttgart hat in Hamburg gespielt und die anderen in Würzburg. Das kannst du nicht unbedingt vergleichen, wenn du zu Hause in die Rückrunde startest. Aber
als Auswärts mehr Punkte als zu Hause?
Ja, genau. Wusstest du nicht, ne? Mensch, natürlich ist es ein Unterschied, oder bitte? Willst du mir doch nicht erklären, dass das gleiche ist, ob du zu Hause oder Auswärts spielst?
Wir haben noch ein Heimspiel mehr. Was sollen wir denn da? Also das ist doch egal. 3 Punkte sind 3 Punkte.
Ja, und wir haben gewinnen ja
auch in Hamburg und wir gewinnen auch in Würzburg.
Ja, natürlich gewinnen wir da.
Selbstverständlich. Wir sind seit insgesamt 9 Spielen mit DFB-Pokal, ohne sind es 8, ungeschlagen. Letzte Niederlage war das 2:0 in Nürnberg. Auch so wirklich viele Unentschieden waren auch nicht dazwischen. Gegen Braunschweig das 2:2, gegen Düsseldorf nochmal 2:2 und gegen Sandhausen 0:0. Damit lässt sich doch eigentlich leben, Tobi, oder? Da kann man doch schon fast von läuft reden.
Läuft auf jeden Fall. Beste Mannschaft der letzten Spiele, die Mannschaft der Stunde, alles läuft für uns und das wird ja erstmal so bleiben. Von daher kann man eigentlich ganz zufrieden sein. Das Spielerische, da werde ich mich jetzt mal auch von frei machen. Ich glaube, diese Saison werden wir nicht mehr spielerische Finesse und Klasse sehen bei Hannover 96. Solange wir immer 3 Punkte holen und ein Tor mehr schießen als der Gegner, ist mir das auch recht. Was in Schönheit sterben wollen wir auch nicht. Wir wollen hoch und das werden wir auch schaffen.
Lutze, wie
hoch und weit haben wir ja schon hinbekommen.
Hoch und weit bringt Sicherheit. Lutze, wie wichtig ist es, auf Platz 1 zu stehen? Oder spielt es keine Rolle für dich?
Nein, für mich ist das jetzt unwichtig. Es ist schön, wenn dann alle im Stadion Spitzenreiter singen können. Das ist ganz klar, habe ich auch mitgesungen. Aber wichtig ist mir am Ende, dass wir direkt aufsteigen. Und wenn wir dann nur Zweiter sind, ist mir dann auch egal. Hauptsache wieder hoch.
Und die Tatsache, dass wir jetzt es im zweiten Anlauf quasi geschafft haben, die Tabellenspitze zu erobern, also letzter Spieltag der Hinrunde war ja gegen Sandhausen, das Ding zu Hause mit einem Sieg, wärst du dann auf Platz 1 in die Winterpause gegangen. Da hat man es nicht hingekriegt. Jetzt hatte man am Ende des Spieltages wieder die Möglichkeit, Platz 1 zu erreichen. Hätte man das vielleicht irgendwann so ein kleines Problem daraus drehen können, wenn man es das zweite Mal schon nicht geschafft hat? So von wegen, die können nicht Tabellenführer werden.
Ach, weiß ich nicht. Ich meine jetzt, ob ich jetzt am 18. Spieltag Tabellenführer bin, weiß ich nicht, ob das dann so wichtig ist. Klar, hast du... viel schlimmer hätte ich gefunden, dass man dann eben die 3 Punkte nicht gemacht hätte und die, wenn am Ende vielleicht fehlen. Aber ob ich jetzt am 18. Spieltag Tabellenführer bin, ist eigentlich nicht so wichtig aus meiner Sicht.
Ist richtig. Hinten kackt die Ente, oder wie heißt das so schön?
Den
das Kommentator.
Sagt man Kumpel Andy auch immer.
und der Kommentator, den André vorhin ansprach.
Diesen Spruch, da bin ich auch ein Anhänger von.
Siehste, dann haben wir das doch schon mal geklärt. Es war auch, also ich würde sagen, damit lassen wir das jetzt mit dem Spiel. Oder möchte jemand noch was loswerden? Ich will euch da nicht.
Ich muss eins loswerden, diese wundervolle Werbung für dieses noch wundervollere 25 Jahre Pokalsieg-Trikot. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ehrlich ist ja so wunderschön. Hoffentlich alle Mitglieder haben schon gekauft wahrscheinlich, ne?
Es sind doch schon 400 Stück, glaube ich, schon vorbestellt.
Ist das wahr?
Wenn ich das richtig gelesen habe, und es gibt nur 1000.
Es gibt nur 1000, stimmt. 400 sind vorbestellt, da hat der Martin aber schon mal einen rausgehauen. Ja. Für seine Kumpels. Nein, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
Also, Tobi, erklär erst kurz noch, worum es genau geht. Bitte.
Hannover 96 hat zum 25-jährigen Jubiläum des Pokalsiegs, wie alle wissen es, 1992 am 23. Mai im Berliner Olympiastadion im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach wurde Hannover 96 als erster und einziger Zweitligist Pokalsieger.
Das stimmt und nicht, Herr Krause.
Das stimmt so sehr wohl, denn der andere Zweitligist war zu dem Zeitpunkt schon aufgestiegen, der den Pokal schon geholt hat. Also Hannover 96 ist erster und einziger Zweitligist, der den Pokal geholt hat. Und da zu Ehren dieses wundervollen Jubiläums haben sie das damals so wunderschön von Adidas designte Trikot neu aufgelegt über Jaco und vertreiben das jetzt in einer extrem limitierten Auflage. Hans hat es gesagt, 1000 Stück.
Hans, für 59 wieder Hans, Euro. Überall ist Hans.
Ach Mensch, Lutze hat es gesagt, mit 1000 Stück, 59,96 Euro seit dem Spieltag 20 Uhr für die Mitglieder bereits vorbestellbar, für alle Nichtmitglieder ab morgen.
Das heißt, als die Leute im Stadion waren, konnten sie es vorbestellen?
Konnten sie schon vorbestellen, also selbstverständlich, seit 20 Uhr an dem Spieltag.
Bist du verrückt. Also ich war heute im Fanshop, aus vielerlei Gründen, nicht wegen des Trikots, und da war tatsächlich vor mir eine Dame, die danach gefragt hatte, ob sie das schon vorbestellen könne, und dann hat der Verkäufer ihr, ich will nicht sagen Angst gemacht, aber hat gesagt, sie können das, wenn sie Mitglied sind, war sie nicht, und jetzt hatte sie ganz große Angst, dass sie morgen keins mehr abkriegt.
Die Arme.
Und erst die Beine. 1000 Stück limitiert, 25 Jahre Pokalsieg. Wie gesagt, Tobi hat es gesagt, 59,96 €. Es ist angelehnt an das von damals, ne? Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber das hat mich jetzt völlig aus meinem Konzept gerissen. Wie sind wir da hingekommen?
Ich wollte es einfach angesprochen haben.
Ach so, okay, ja, schön. Dann möchte ich jetzt das nächste Thema ansprechen. Das sind die Transfers. Und es war der Dienstag, der Tag nach dem Spiel, und da wir nun nicht 6-0 verloren hatten, gab es, glaube ich, keinen Grund für Panikkäufe oder ähnliches. Aber es sind trotzdem noch 2 Transfers über die Bühne gegangen, an denen wir beteiligt waren. Und ich muss gestehen, ich hatte einen klitzekleinen Schreck gekriegt, als ich so durch diese Twitter-Timeline scrollte und auf einmal sehe, Marco Marin wechselt nach Hannover. Und dann habe ich nochmal hingeguckt, es war Gott sei Dank Marco Maric, also so ein Buchstabe kann dann doch viel ausmachen. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto weniger habe ich das auch verstanden. Hätte ich fast noch Marco Marin eher verstanden. 21 Jahre, Torwart von Hoffenheim, ausgeliehen für ein halbes Jahr, vermutlich keine Kaufoption, so stand es zumindest in den Zeitungen, nicht in der Pressemitteilung. Und das ist unser 4. Torwart. André,
Ja, die Begründung war ja so sahne dazu.
Ja, die kommt jetzt, Die wollte ich noch, vorlesen. Die habe ich mir nämlich aufgeschrieben.
Bitte.
Nach Rücksprache mit dem Trainerteam sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir einen weiteren Torhüter im täglichen Trainingsbetrieb der Profimannschaft einbauen wollen. Irgendwo anders stand, glaube ich, noch, Stendel hätte gern 4 Torhüter. Und das ist jetzt der 4. So, jetzt du.
Am Spieltag gegen Kaiserslautern, als Abpfiff war, vom Stendel vor die Mikrofone da und Sky will in seinem komischen gelben Last Day of Transfermarkt und so Gedöns da ein bisschen promoten und fragt ihn, ja, und Herr Stendel, wie sieht's aus? Wird Hannover nochmal zuschlagen auf dem Transfermarkt? Und Stendel sagt, eiskalt, wir sind total zufrieden, ist ja nichts Neues, unser Kader ist gut, wir werden überhaupt nichts mehr machen, es steht überhaupt nichts mehr an, ist alles Käse und Quatsch. So, wir sind total zufrieden mit dem Kader, Bums. Dann Rückblende. Es wurde immer gesagt, der Kader ist zu groß, es sind zu viele Lizenzspieler da, wir müssen ausdünnen, etc. Jetzt holt man sich einen 4. Torhüter, obwohl alle Torhüter, die jetzt ernsthafte Chancen auf eine Spielminute haben, komplett fit sind. Ist ja keiner angeschlagen oder möglicherweise steht kurz vor einer OP oder was weiß ich nicht was. Also totaler Wahnsinn, noch einen 4. Torhüter zu holen. Da frage ich mich wirklich, was soll das? Das bringt eine Unwucht in so ein Team rein, wenn einfach eine Person mehr da ist, die sich integrieren muss. Vielleicht passt sie da rein, vielleicht nicht. Also es ist eine völlig unnötige Baustelle. Zudem einen 4. Torwart, also ich bitte euch, wir werden doch wohl irgendeinen in der Jugend haben, dem man mal so eine tolle Möglichkeit geben kann, in das Training der Profimannschaft reinzuschnuppern. Den zieht man ein paar Handschuhe an, dann stellt man den zwischen die Pfosten. Das kann doch so schwer nicht sein.
Also wie kannst du denn sagen, ganz kurz, André, dass keiner angeschlagen oder verletzt ist und alle fit sind? Wie meinst du mit alle?
Schaunau und Rattlinger, die einzigen, die auf Minuten kommen.
Na, es gibt ja auch noch einen dritten Torhüter, den Timo Königsmann, der ist nicht fit und der ist verletzt.
Das spielt doch gar nicht.
Darum geht's doch gar nicht.
Es ging ja um die Training, um die Möglichkeiten im Training, wobei ich jetzt immer noch nicht genau weiß, was ich mit 4 Torhütern im Training mache, aber ich habe auch
also
noch
ich habe das so verstanden, dass Maric auch nicht spielen soll, der ist nicht für Spielen, der ist nicht als wenn alle Stücke reißen.
U21, glaube ich, soll er spielen.
Genau, da soll er spielen.
Er wird in der Regionalliga spielen, ganz genau.
Genau, habe ich auch so verstanden.
Ja, also soll er ja spielen.
Aber ja, ist er nicht für die U21 geholt worden, oder habe ich das jetzt völlig falsch verstanden? Ist für die
Nein, aber er wird, ja, er wird bei den Profis mittrainieren, aber er wird natürlich dann spielen in der Regionalliga. Und zwar als Ersatz für Timo Königsmann.
Ja,
das kann man jetzt gut oder schlecht, das kann man jetzt gut oder schlecht
finden. Jugendspieler, Punkt um.
André hätte lieber einen außer U19 oder wo auch immer hochgeholt gesehen. Verstehe ich das richtig? Verstehe ich richtig. Gut, also Marco Maric ist da. Wir haben jetzt den 4. Torwart im Profibetrieb. Kommt aus Hoffenheim, wie gesagt, ist dort in der zweiten Mannschaft aktuell gewesen, hat vorher bei Danzig gespielt und war dorthin auch schon ausgeliehen von Hoffenheim und er ist aus Wien von Rapid, ist er nach Hoffenheim damals gewechselt, 2005. Ja, gut. Ich gehe mal davon aus, da der keine Kaufoption hat, ist es schön, dass er da ist und wir werden im Juli uns vielleicht gar nicht mehr ganz dran erinnern können, dass er überhaupt da war. Möchte dem jemand widersprechen, Lutze?
Nein, ganz genauso wird es sein, wenn wir aufsteigen, müssen wir uns nach anderen Leuten sowieso umgucken auf der Torhüter-Position. Da würde uns dann ein Maric, glaube ich, auch nicht weiterhelfen. Wenn man ihn für den neuen Zieler hält oder was weiß ich, für irgendein hoffnungsvolles Talent, denke ich mal, hätte man sich eine Kaufoption sichern müssen, um nur dann mal irgendwie ein bisschen genauer unter die Augen zu nehmen und dann eventuell die Kaufoption zu ziehen. Aber da das wohl ja nicht der Fall ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das eher keiner perspektivisch für die erste Mannschaft sein soll.
Einer, der mal perspektivisch für die erste Mannschaft gekauft wurde, war Marius Wolf. Der kam für ungefähr 1,5 Millionen von 1860 München nach Hannover und das Ganze vor ziemlich genau einem Jahr. Hatte jetzt, so hieß es vor ein paar Tagen, Angebote aus Liga 2 und Liga 3 und ist jetzt auf Leihbasis nach Frankfurt gewechselt. Nicht zum FSV Frankfurt, sondern zur Eintracht aus Frankfurt. Also in die erste Liga. Tobi, jemand, der sich in der zweiten Liga nicht durchgesetzt hat, wechselt in die erste Liga. Erkläre es mir bitte.
Ja, das können wir ja so nicht sagen. Wir können ja nicht sagen, dass sich der Marius Wolf in der zweiten Liga nicht durchgesetzt hat. Marius Wolf hat sich bei Hannover 96 unter dem Trainer Daniel Stendel nicht durchgesetzt. Das ist ja für mich nicht gleichbedeutend mit, er hat sich in der zweiten Liga nicht durchgesetzt. Denn schließlich hat er ja oder war er ja erfolgreicher Spieler bei 1860 München, auch beim ersten FC Nürnberg. Also er hat ja schon gezeigt, dass er zumindest für die zweite Liga durchaus mehr als eine Alternative sein kann. U21-Nationalmannschaft und was er alles gespielt hat. Also letzten Endes finde ich das ein bisschen unfair, das so zu sagen. Aber bei uns hat er sich nicht durchgesetzt, weder in der ersten Liga unter Thomas Schaaf, wobei er da noch auf Einsätze kam, noch in der zweiten Liga. Und interessanterweise, wie Robert Kovac ihn begrüßte, wir müssen den jetzt erstmal aufpäppeln, der ist ja schon ein bisschen dürr. Spricht auch nicht gerade für unsere Trainingsmethoden hier. Und das war er ja wirklich sehr schlaksig, kann man sagen. Und ich bin wirklich äußerst gespannt, ob er, wenn wir nächste Woche auf die Eintracht treffen, ob er uns hier mal Hallo sagt und einen einstellt, vielleicht sogar in der 89. Minute. Ja, ich bin gespannt, ob er da im Kader stehen wird, ob er nach Hannover kommen wird und auch so gespannt, was er in der Rückrunde machen wird. Ich habe es nicht ganz verstanden, was die Eintracht da macht, aber wenn es aufgeht, dann sind wir hier halt die Dummen.
Wenn es aufgeht, sind wir die Dummen. Und er war ja, das darf man nicht vergessen, als wir ihn geholt haben, im letzten Winter, war er ja durchaus ein viel umworbener Spieler. Und man hat damals gesagt, ja, das ist ein Vorgriff auf die neue Saison und den wollen so viele haben. Gut, dass wir den gekriegt haben. Zumindest unter Daniel Stendel und auch größtenteils unter Thomas Schaaf hat das nicht funktioniert, warum auch immer. Was ich mich jetzt aber bei der ganzen Geschichte frage, und das frage ich natürlich nicht mich, sondern das frage ich euch, der wechselt jetzt für ein halbes Jahr nach Frankfurt und hat wieder eine Kaufoption. Warum geben wir immer Kaufoptionen, haben aber nie selber welche? Ich erinnere da an Herrn Milosevic, den wir auch ganz gerne behalten hätten, Lutze. Das nervt ein bisschen, finde ich. Wir holen uns die Leute, wenn sie hier gut einschlagen, wie es bei Milosevic meines Erachtens ja auch war, dann gehen sie hinterher wieder, weil irgendwer anders sagt, ja, legen wir ein bisschen mehr Geld drauf. Aber wenn jetzt der Wolf in Frankfurt einschlägt, dann stehen wir da, machen dummes Gesicht und müssen, angeblich wieder 1,5 Millionen sind es, die wir dafür kriegen, müssen dann auf den Spieler verzichten.
Ja, schlecht verhandelt, ne? Würde ich mal sagen.
Ja. Ja, ist es schlecht verhandelt?
Offensichtlich ist man mehr mit den 1,5 Millionen dann auch zufrieden. Beziehungsweise was anderes ist vielleicht auch unrealistisch, da utopische Summen reinzuschreiben bei einem Spieler, der bei uns ja nicht gespielt hat. Tja, wenn er da jetzt richtig einschlagen sollte, freut die Eintracht sich und zahlt 1,5 Millionen. Wir gehen dann mit plus minus null aus dem Geschäft raus. Aber tja, weiß ich nicht. Wir kriegen es irgendwie nicht durch. Andere Vereine kriegen es durch. Tja, weiß ich nicht, wo dran es liegt.
Ja, scheint
dann einer Verhandlung irgendwie zu liegen.
André, wenn der Maric jetzt auf einmal, was auch immer, Czauner bricht sich den Fuß und am gleichen Tag der Rattlinger die Hand. Maric macht 16 Spiele, spielt 12 Mal zu 0 und geht dann für 3,05 €, also nee, eigentlich für 0 Euro fürs Bahnticket wieder zurück nach Hoffenheim. Haben wir nichts von gehabt. Das ist doch ungünstig, oder?
Ja, bei dem jetzt wäre das mir noch relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß aber, was du hinaus willst. Du meintest ja nicht an dem Fall jetzt direkt, genau. Sondern du meintest ja ganz generell.
Richtig.
Und da stimme ich dir zu. Was ich überhaupt nicht verstehe, das muss irgend so eine deutsche Besonderheit sein. Ich bin ja so eher auf dem spanischen Markt öfter mal mit dem Auge dabei. Und da ist es zum Beispiel so, dass diese Leihen ganz gezielt genutzt werden. Da gibt es ja fast schon Kooperationsvereine sozusagen, wo man halt junge Spieler hin verleiht, die teilweise nur als Laie gehen, dort aber den Anschlussvertrag kriegen, dann sozusagen Eigentum des neuen Vereins sozusagen sind, aber es immer ein Rückkaufrecht gibt. Das heißt, die arbeiten auch nicht mit Kaufoptionen, aber mit sehr günstigen Rückkaufmöglichkeiten oder Erstkaufmöglichkeiten. Auch das wäre ja durchaus ein denkbares Ding, dass man sagt, okay, pass auf, der Wolf geht zu Frankfurt und wir können in den nächsten 2,5 Jahren ihn für, schlag mich tot, was x Euro wieder zurückkaufen, wenn er denn da so richtig bombenmäßig einschlägt. Auch das ist eine Option. Und was mich am allermeisten ärgert, im Gegensatz zu dir, was du skizziert hast, ich finde, in jedem Vertrag, den ich mit einem gegnerischen Konkurrenzverein tätige, muss eine Klausel drinstehen, die es ihm verbietet, gegen mein Team aufzulaufen. Wenn also der Herr Wolf Jetzt ist natürlich Eintracht Frankfurt erste Liga, ist mir schon klar, aber wir wissen ja, dass wir im Pokal gegen die spielen. Wenn der Herr Wolf nach Frankfurt wechselt, muss in seinem Vertrag stehen, dass er gegen Hannover 96 nicht auflaufen darf, oder Frankfurt müsste dann, wenn er aufläuft, weil man ihm ja kein Arbeitsverbot geben darf, müsste Frankfurt halt nochmal 500.000 Euro draufpacken als Beispiel. Das ist alles möglich juristisch, ich verstehe nicht, warum man das nicht tut.
Das hat man bestimmt bei Rusti damals in irgendwelche Verträge reingeschrieben, deswegen will er jetzt wieder zurück nach China.
Das kann sogar sein, dass er ganz schnell ganz weit weg will. Wer ist nach, ach ja, Kiyotake ist auch weg, ne?
Ja, Japan zurück.
Nach Osaka. Alle nach China. Ja, auf jeden Fall alle weg. Ja, das waren unsere Transfers.
Jetzt gegen Sevilla hätten wir jetzt auch kaum im Pokal spielen können. Ja.
Na, nächstes Jahr, wenn man dann als Pokalsieger ist, spielt man ja auch international. Ihr kennt das ja. 25 Jahre danach, naja gut. Das waren unsere großartigen zwei Transfers vom Dienstag. Man konnte das Handy vor Aufregung kaum in der Hand halten, so viel war da los. Aber es war ja auch vorangekündigt, dass nicht mehr so viel passieren wird. Und das ist ja auch völlig in Ordnung.
Aber ich möchte noch einen Satz zum Wolf sagen, weil ich darf. Und zwar, als er hier ankam, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich möchte nicht über den Menschen urteilen. Ich möchte auch nichts, also versteht mich da bitte nicht falsch, ne? Jetzt auch mal so ein bisschen hier Bundton-Bildniveau reinbringen auf dieser Ebene. Als ich Fotos von dem gesehen habe, habe ich mir gedacht, meine Fresse, so einen brauchen wir doch hier überhaupt nicht. Ich finde, ganz ehrlich, wirklich wahr, nicht weil er ein bisschen wenig Schmackes auf dem Rippen hatte, sondern ich finde, ganz ehrlich, eine gewisse Charakterbildung macht sich auch im Äußerlichen fest. Das ist nicht immer 1:1 umzusetzen und ich weiß, es ist total vorurteilsbehaftet und bla und blub, aber ich finde schon, dass Fußballspieler, man sieht, ich will es mal so vorsichtig formulieren, man sieht ihnen häufig die Geisteshaltung an, ja, und ich habe mich bei Herrn Wolf direkt erschrocken. Das heißt nicht, dass der jetzt irgendwie ein bisschen einfacher gestrickt ist, Gott bewahre, ja, ich gönne ihm den Nobelpreis in Literatur, aber also meine Güte, also ist das heute so, dass alle Fußballer sich durchtätowieren lassen müssen, dass die rumlaufen müssen, als ob sie gerade, aus dem letzten, also der passt nach Frankfurt, möchte ich mal so sagen. Der passt
so, und damit haben wir das Bild- und bunte Niveau dann abgeschlossen und sprechen jetzt noch schnell über eine andere Geschichte, würde ich sagen. Martin Kind, Tobi. Wir müssen das ein bisschen.
Auch.
Martin Kind ist vermutlich nicht tätowiert, aber wir lassen uns gerne eines Besseren belehren. Und gehört auch nie nach Frankfurt. Tobi, wir müssen es kurz ansprechen und irgendwie versuchen zu erklären bzw. einzuordnen. Martin Kind hat auf einer Tagung für Sponsoren und Sportbusiness und wie auch immer gesagt, dass er jetzt Hannover alleine kauft. Ist das richtig?
Ja, runtergebrochen.
Ja,
ne? Dass er hier die Macht alleine übernehmen möchte. Wobei er ja dann auf Nachfrage gesagt hat, also ich muss auch sagen, gemein, dass du mir diese Frage stellst, weil wenn ich sage, was ich denke, dann darf ich hier nie wieder was sagen. Aber nein, er hat halt auf Nachfrage ja gesagt, er macht das im Namen der anderen, wie nennt er sie?
Gesellschafter.
Gesellschafter, ich danke euch. Genau, weil die DFL ihn darauf hingewiesen hat, er müsste es alleine machen, weil es immer danach geht, wenn jemand zuletzt eingestiegen ist und dann wäre man erst in ganz, ganz vielen Jahren berechtigt, das als die KGRA, als Sales and Service zu machen. Genau. Und deswegen macht er es alleine, bereitet gerade einen Antrag vor, Ausstellung einer Sondergenehmigung, was die 50+1-Regel angeht, die ja besagt, dass ein Verein an der Profispielbetriebsgesellschaft 50+1 Anteil hält. In Hannover wird das dahingehend formal erfüllt, dass der Hannover 96 eingetragene Verein in 100% Besitz der Hannover 96 Management GmbH ist, die Geschäftsführung der Profispielbetriebsgesellschaft beruft, und da wird das formell halt erfüllt, diese 50+1 Regelung. Jetzt möchte Martin Kind eben die Management GmbH auch noch übernehmen, um die komplette Macht über Hannover 96 zu erlangen.
Und dann gehört dem e.V. nichts mehr an der Profimannschaft?
Nö, dann nicht nur gehören, ihm gehört ja jetzt schon kein Anteil mehr.
Ja, aber er hat keinen Einfluss mehr darauf.
Er hat auch null Einfluss, er hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr.
Und die weitere Konsequenz ist, dass dann dass die Profimannschaft stückchenweise oder auch im Ganzen weiter verkloppt werden kann.
Nee. Könnte. Nee. Das habe ich anders verstanden. Deswegen finde ich den Einschub auch mit der e.V. hat keine Macht mehr auch nicht richtig. So wie ich das verstanden. So. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass wenn Martin Kind seine Anteile, warum auch immer, immer wieder veräußert, er es zuerst Hannover 96 wieder rückanbieten muss.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Das ist nicht richtig. Das ist einfach de facto falsch. Es gibt eine Vereinbarung unter den Gesellschaftern, dass die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht haben. Mit Hannover 96 hat das mal überhaupt gar nichts zu tun. Zumindest nicht mit dem eingetragenen Verein. André, da bist du auf dem Holzweg.
Steht aber in den Statuten des DFBs so drin. Aber wie die entscheiden, habe ich keine Ahnung. Aber es steht drin, dass jemand, der die 50+1-Regelung mit dieser Lex Hoffenheim oder Hauptgeschichte damals, dass er quasi die Anteile, wenn er sie dann irgendwann veräußert und zurückgeben, wie das da letztendlich juristisch funktioniert, dass der Urverein in Anführungszeichen, der vorher die Anteile hatte, dass der immer noch die Möglichkeit hat, sie dann als erstes wieder
zu ziehen. Stopp, wir vermischen jetzt hier ein bisschen was. Es geht hier nicht mehr um Anteile. Die Anteile sind schon komplett weg. Hier geht es ausschließlich um diese Management GmbH. Und es mag durchaus sein, dass der Verein dann irgendwo pro forma ein Vorkaufsrecht besitzt, das er ja gar nicht erfüllen kann. Klar. Aus Geldmangel. Aber das hat mit den Anteilen schon gar nichts zu tun, weil Anteile sind schon zu 100% weg von Hannover 96. Die haben vom e.V., der hat schon keine Anteile mehr in der Profigesellschaft. Er hat das Einzige, was er noch hat, ist die Kontrolle über die Management GmbH, was allerdings auch, ja, wie gesagt, ist eine formelle Akt. Richtig Mitbestimmung ist da nicht möglich, wäre höchstens noch möglich gewesen, hätte man auf der Mitgliederversammlung 2016 den Aufsichtsrat erobert mit den Fankandidaten, dann hätte vielleicht nochmal was gehen können, aber auch das ist ja alles viel zu spät. Also der Zug ist eh abgefahren, trotzdem ist es eine bemerkenswerte für mich Entwicklung von wir wollen das 2018 hier im Kreise machen und ich mache es jetzt sofort alleine, das finde ich schon bemerkenswert.
In der Tat, und ich bin sehr gespannt, also ich bin gar nicht so gespannt, wie dieser Antrag jetzt selber ausgeht. Ich denke, das wird wenig Überraschung bieten, nämlich dem wird stattgegeben. Dafür ist es ja so lange von Martin Kind immer mit diesem Drohszenario einer Klage belegt worden und er erfüllt ja nun diese 20-Jahres-Geschichte und ich bin trotz allem sehr gespannt, wie das dann weitergeht, wenn Martin Kind keine Lust mehr hat oder wenn Martin Kind vielleicht einfach auch zu alt ist oder vielleicht sogar gar nicht mehr lebt, was dann alles in Hannover passiert. Da werden wir bestimmt in den Folgen 267, 319 und 438 nochmal drüber sprechen. Ich freue mich da.
Aber ganz kurz, Tobi, da sagst du was ganz, ganz Hervorragendes und das ist das, was jeder Martin Kind Befürworter einem immer wieder aufs Brot schmiert, der meint's ja gut, er meint's auch wirklich gut mit Hannover 96, das mag ja alles stimmen, aber was ist denn nach Martin Kind? Und er selber sagt ja auf solche Fragen, ja gut, wir können jetzt hier nicht in die Zukunft gucken, ich muss das hier und jetzt bewerten. Damit macht man es natürlich einfach. Wir öffnen de facto Tür und Tor irgendwelchen Investoren. Nicht heute, nicht morgen, aber wenn Martin Kind das Zeitliche segnet, und das wird nun mal irgendwann passieren, weil wir alle irgendwann sterben, und seine Erben kein Interesse an Hannover 96 haben, was ist denn dann? Und da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen und da muss man jetzt eine Entscheidung treffen. Und das ist das, was mir immer zu kurz kommt. Es geht ja nicht gegen Martin Kind als solches, zumindest mir nicht. Es geht mir darum, dass er eben nicht unsterblich ist. Und nach ihm kann alles passieren. Und das ist eben das, ich möchte hier nicht, und das sage ich in aller Deutlichkeit, als McDonald's Hannover in der ersten Bundesliga um die Champions League spielen, dann gehe ich nicht mehr hin. Natürlich, das sage ich ganz klar. Den Scheiß war ich hier wie in Leipzig, den mache ich nicht mit.
Natürlich würden wir nicht McDonald's Hannover heißen, sondern MCD Hannover. So, und jetzt sprechen wir über Greuther Fürth. Und zwar sofort.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Das war der kleine Ausflug zu Transfers und Martin Kind. Jetzt Vorschau auf das Spiel gegen Fürth. Und zwar am Freitag, das heißt, wir haben quasi eine englische Woche, Montag gespielt und dann gleich wieder am Freitag. Wenig Vorbereitungszeit, es geht nach Fürth, also auswärts das Ganze um 18.30 Uhr am 3.2. Lutze, Greuther Fürth, was wissen wir eigentlich über Greuther Fürth? Wissen wir überhaupt was über Greuther Fürth? Die haben letzte Woche haben sie gegen 1860 gespielt, nach Einzelführung 2-1 verloren und dümpeln im Moment auf Platz 12 mit 21 Punkten rum. Das ist so ein Auswärtsspiel, sollte man gewinnen, oder?
sollte man gewinnen. Ich bin jetzt auch nicht der Greuther Fürth-Experte, ich gebe es offen zu. Ich weiß noch nicht mal, wer da jetzt Trainer ist, weil ich glaube, den alten Trainer, der im Hinspiel noch tätig war, den haben sie irgendwann entlassen wegen Erfolgslosigkeit. Wüsste jetzt aber gar nicht, wer der Neue ist. Ja, also ich sag mal, wenn man diese Ansprüche hat, die wir da nun haben, dann sage ich mal, muss man einfach jetzt auch mal sagen, wir gehen da hin, um zu gewinnen.
Sehe ich auch so.
Richtig so, ja, richtig so.
Der Trainer heißt so übrigens Rados Brokel. Nee, Janos Radoki. Aber auch noch nie gehört.
Aber Tobi, die Frage kannst du ja für die Zukunft schenken. Es wird kein Auswärtsspiel mehr geben, welches wir nicht als klarer Favorit angehen und welches wir eigentlich gewinnen müssen.
Da würde ich fast noch gegenwetten.
Aber ganz kurz nochmal, Radoki war U19-Trainer, ne? Und Stefan Rutenbeck war der Vorgänger, der wurde entlassen. Genau. Und also nur der Form halber
jetzt. Radoki hat das jetzt übernommen, ne?
Genau, ist so ein bisschen wie bei uns die Nummer. Genau. Von der U19 in die Profimannschaft. Erst Interimstrainer und dann zum Cheftrainer befördert.
Da freuen wir uns auch auf die Pressekonferenz der beiden alten Hasen. Das wird ein großer Spaß. André, du hast ja vorhin hier groß rumgemeckert, dass du nicht wüsstest, wie man da dann bitte als Trainer aufstellen soll im nächsten Spiel. Möchtest du dazu noch was sagen, jetzt im Hinblick auf das Fürth-Spiel? Wie würdest du es denn lösen? Anton kommt zurück, das garantiere ich dir. Und ansonsten.
Ja gut, Anton muss ja auch zurückkommen, der ist stark genug. Dann müsste man vielleicht einen Strandberg auf die Bank setzen. Und ansonsten gehe ich davon aus, wenn alle fit sind, müsstest du mit der gleichen Startelf wieder spielen. Die haben gewonnen, haben nicht gut gespielt, die brauchen eine zweite Bewährungschance. Und gegen Fürth haben wir gerade gesagt, musst du gewinnen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du da nicht großartig was änderst, obwohl mir klar ist, dass mit zwei Sturmspitzen Harnik und Füllkrug es auswärts sicherlich auch anders denkbar ist. Nochmal, du fährst als Spitzenreiter hin, du willst 3 Punkte und du willst aufsteigen, ja mein Gott, dann machst du es halt.
So einfach wird das, Tobi.
Ja, wenn es gut läuft, wird es so einfach. Du spielst nicht mit zwei Stürmern. Karaman kommt für Füllkrug in die Mannschaft, Anton kommt in die Mannschaft, Sorg raus oder auf der 6. Und dann wirst du da auch gewinnen. Und der Uffe Beck spielt Nico Gieselmann schwindelig.
Das kann der. Das traue ich dem zu.
Ja, ich traue dem das auch zu, weil Nico Gieselmann ja deutlich länger ist als der Uffe Beck und Nico jetzt auch nicht bekannt ist als der sich auf dem Bierdeckel drehen kann. Glaube ich, das wird eine ganz interessante Sache. Wenn denn Uffe Beck, und das kann nicht anders sein, startet, dann finde ich das ein sehr interessantes Duell, wenn denn Nico Gieselmann startet und nicht der Vandenberg, den sie sich da jetzt geliehen haben, der ja auch auf der linken Seite zu Hause ist, dann wird das für mich ein interessantes Duell. Und da freue ich mich und bin einmal nicht für einen gebürtigen Hannoveraner.
Ja, verständlich. Und ich werde zur Halbzeit nicht twittern, dass Uffe ausgewechselt werden soll. Denn ich bin beim Tennis Davis Cup aus Frankfurt. An dieser Stelle der Hinweis, meinsportradio.de überträgt ab 14 Uhr am Freitag und Samstag und Sonntag ab 13 Uhr alle Spiele live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Belgien im Davis Cup. Das nur ganz kurz eingeworfen. Wir müssen tippen. Und wenn ich da auf die letzte Woche gucke, da hat ja jemand 3-0 getippt, das war der André. Da hat jemand 2-1 getippt, das war der Tobi. Und ich habe 1-1 getippt. Ich war am nächsten dran, aber Tobi gewinnt. Können wir uns darauf einigen? Das 1-1 war zum Greifen nahe.
Also Tobi gewinnt, hört sich immer gut an.
Ja. Und damit gewinnt Tobi. Und deshalb muss Tobi auch gleich wieder anfangen, Tobi. Was passiert am Freitag? Wie geht das aus?
Wir werden in Fürth am Freitagabend 2-1 gewinnen. Nein, warte, 2-0 gewinnen.
Jetzt muss ich das hier nur mal wegmachen, weißt du? Stress hier. Ja, Lutze, dein Tipp?
Ja, jetzt ist er weg.
Tada, ich wusste es.
Beide sind weg, beide.
Na gut, dein 2-1 für uns.
Das 1-2 ist noch vorhanden. André, was bleibt dir denn da?
Ja, nichts mehr, sind ja beide weg. Denn, ja, dann kriegen wir einen Sahnetag und gewinnen halt 3-1.
3-1. Ja, jetzt ist aber wirklich alles weg, außer 0-1 oder 1-1. Ich glaube 1-1. Komm, ich tippe 1-1. Ich tippe die ganze Saison, ganze Rückrunde tippe ich 1-1 durch. Kann ich jetzt schon mal eintragen. Das wird ganz fantastisch. Was machen unsere direkten Konkurrenten nächstes Wochenende? Hat das jemand im Auge? Stuttgart spielt am Montag gegen Düsseldorf zu Hause. Eintracht Braunschweig spielt...
Unentschieden,
ne? Ja, finde ich auch. Ganz klares Unentschieden. Eintracht Braunschweig zu Hause gegen St. Pauli, die ja schon gegen Stuttgart gut gespielt haben, aber hat halt auch nicht gereicht. Gewinnt wer?
Ja, die anderen.
Die anderen, die Braunschweiger. Und Vierter ist aktuell immer noch mal wieder Union Berlin. Die spielen in Dresden. Die sind Fünfter.
Verlieren sie.
Die sind Fünfter. Ja, das ist auch noch nicht gewonnen, aber dann hätte Dresden auch schon 33 Punkte. Also das nur so als kleiner Ausflug auf die Tabelle. Jungs, das war's für heute. Stündchen ist rum. Wir sind, ich hoffe, dass wir nächste Woche das irgendwie hinkriegen, dass wir vor dem Frankfurt-Spiel nochmal sprechen. Weil es ist ja schon wieder Pokal nächste Woche. Und zwar Mittwoch gegen Frankfurt. Und deshalb müssten wir uns dann zusammenreißen und irgendwie am Montag oder Dienstag eine Sendung auf die Beine stellen. Ich hoffe, dass das klappt. Ihr werdet es sehen auf unseren Twitter- und Facebook-Kanälen. Auf iTunes könnt ihr das downloaden. Abonniert uns, bewertet uns. Wir freuen uns über fast alles. Und das war's für diese Woche. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.